Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat die SPD ihr Wahlziel erreicht und ist stärkste Kraft geblieben. Die Partei von Ministerpräsident Woidke landete knapp vor der AfD. Nach dem vorläufigen Ergebnis kommt die SPD auf 30,9% der Stimmen, gefolgt von der AfD mit 29,2%. Dahinter liegt das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 13,5% und die CDU mit 12,1%. Grüne, Linke und Freie Wähler sind nicht mehr im Landtag vertreten. Auch die FDP hat den Einzug erneut verpasst. Die SPD erhält damit 32 Sitze im Landtag, die AfD bekommt 30 Mandate, das BSW 14 und die CDU 12.
Tausende Kilometer von Brandenburg entfernt in New York wertet der Bundeskanzler den Wahlsieg der SPD als positives Zeichen für seine Kanzlerkandidatur 2025.
Ich werde mit meiner Partei das wiederholen wollen, was jetzt in Brandenburg gelungen ist, was vor der letzten Bundestagswahl auch gelungen ist, nämlich dass die SPD als stärkste Partei das Rennen macht.
Die AfD-Bundesspitze hebt ihren Erfolg bei jungen Wählern hervor und betont ihren Anspruch, mitzuregieren.
Man will eigentlich die AfD von der Macht, auch von der Regierungsverantwortung fernhalten. Das mag dieses Mal noch so gelungen sein, aber es wird auf Dauer nicht funktionieren.
Auch das BSW gehört zu den Gewinnern und würde am liebsten sofort bundesweit punkten.
Wir würden das begrüßen, wenn die Ampel den Weg freimacht für Neuwahlen. Und wir sind darauf vorbereitet, wann auch immer dann am Ende die Wahlen kommen.
Die CDU hat heute im Präsidium Friedrich Merz offiziell zum Kanzlerkandidaten gekürt. Er bemüht sich, die gestrige Wahl zu einem Sonderfall zu erklären.
Die CDU ist zerrieben worden zwischen AfD und SPD. Diejenigen, die Herrn Woidke weiter wollten, konnten nur die SPD wählen.
Erstmals nicht in einem ostdeutschen Landtag die Linke. Sie kämpft nun bundesweit gegen die Bedeutungslosigkeit. Und auch Grüne und FDP haben herbe Wahlniederlagen einstecken müssen. FDP-Chef Lindner spricht von einem Herbst der Entscheidung für den Zusammenhalt in der Ampel.
Mut wäre auch, wenn man die Grenzen des Möglichen erreicht und nicht den Erwartungen und Anforderungen des Landes entspricht. Dann ist Mut, eine neue Dynamik zu entfachen.
Und Lindner meint damit Neuwahlen. Die streben die Grünen nicht an.
Es ist nicht zwingend das, worauf das Land gerade wartet. Wir wollen die Lösung voranbringen, aber alles andere ist für uns auch etwas, worauf wir gefasst sind.
Grüne und FDP müssten sich dringend profilieren und gleichzeitig will der Kanzler die Regierung noch möglichst lange zusammenhalten. Gelingt das nicht, wären Neuwahlen im Frühjahr die Konsequenz.
Nach der Wahl in Brandenburg zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Ministerpräsident Woidke will Gespräche mit der CDU und dem BSW führen. Von den Christdemokraten kommen allerdings verhaltene Töne. Es gebe keine Mehrheit für ein rot-schwarzes Bündnis. Das BSW hält sich eine Koalition mit der SPD unter Ministerpräsident Woidke offen.
Er hatte alles auf eine Karte gesetzt und gewonnen. Wäre seine SPD hinter der AfD gelandet, hätte Ministerpräsident Woidke nicht weitergemacht. Zufriedenheit am Tag danach.
Wir haben von Anfang an als einzige politische Kraft in Brandenburg deutlich gemacht, dass wir gegen die AfD gewinnen wollen. Und ich glaube, das war auch einer der Punkte, der am Ende dazu geführt hat, dass wir gestern diesen Sieg feiern konnten.
Die AfD feiert ihr gutes Wahlergebnis. Sie hat künftig im Parlament mehr als ein Drittel der Sitze, die sogenannte Sperrminorität. Damit kann sie Entscheidungen, für die eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist, blockieren.
Künftig werden wir verhindern, dass wieder in der Art und Weise, wie es in den letzten 5 Jahren war, die Verfassung willkürlich geändert wird, damit sich die Parteien einen taktischen Vorteil verschaffen bei der Wahl des Präsidiums zum Beispiel.
Ein möglicher zukünftiger Koalitionspartner der SPD, das Bündnis Sahra Wagenknecht, zeigt sich heute abwartend, was eine Regierungsbeteiligung angeht.
Es ist keine Frage, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen, sondern wir machen vernünftige Politik für Brandenburg.
CDU und SPD hätten zusammen keine eigene Mehrheit. Zu möglichen Sondierungsgesprächen mit der SPD würden die Christdemokraten trotzdem erscheinen, sagen sie heute, sehen aber für sich keinen Regierungsauftrag.
Es ist das historisch schlechteste Ergebnis der CDU im Land Brandenburg. Das ist ein Ergebnis, das uns auch heute noch in den Kleidern hängt.
Grüne und Linke machen die Fokussierung auf Woidke mitverantwortlich für ihr schlechtes Ergebnis. Der alte und voraussichtlich auch neue Ministerpräsident will in den nächsten Tagen mit BSW und CDU sondieren.
Und darüber spreche ich jetzt mit Ole Hilgert. SPD und BSW, geht das zusammen in Brandenburg? Wie wahrscheinlich ist das?
Im Grunde ist Dietmar Woidke auf das Bündnis Sarah Wagenknecht angewiesen. Sein Ziel sei es, eine stabile Regierung zu bilden, sagte er heute. Und das geht eben nur mit dem BSW. Einfach dürften diese Gespräche allerdings nicht werden. Da ist vor allem die Forderung des BSW nach einem Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und die Kritik an einer möglichen Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland. Dietmar Woidke spielte diese Themen heute etwas herunter. Sagte, solche Themen werden Außenpolitik und Sicherheitspolitik würden nicht in Brandenburg entschieden. In Brandenburg gehe es vor allem um landespolitische Themen. Doch auch dort deuten sich Differenzen an, etwa in der Gesundheits- und Bildungspolitik. Hinzu kommt, das BSW hält sich bisher offen, ob es eine Koalition mit der SPD eingehen will. Dazu stehen nun erst einmal parteiinterne Beratungen an.
Und welche anderen Optionen wären noch denkbar?
Theoretisch möglich wäre ein Bündnis aus SPD und CDU. Eine solche rot-schwarze Regierungskoalition hätte allerdings keine Mehrheit, wäre also in Abstimmungen immer auch auf Stimmen aus dem BSW angewiesen, wäre also keine stabile Koalition. Und die CDU äußert sich heute sehr zurückhaltend. Man verstelle sich Gesprächen nicht, heißt es da von der CDU. Man leite aber auch keinen Regierungsauftrag aus dem Wahlergebnis ab. Und so bereitet sich die CDU offenbar auf eine Rolle in Brandenburg in der Opposition vor.
Vielen Dank, Ole Hilgert. Das israelische Militär hat im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz erneut hunderte Ziele im Libanon angegriffen. Wie die Regierung in Beirut mitteilte, wurden mindestens 274 Menschen getötet und mehr als 1000 weitere verletzt. Viele Bewohner verließen bereits den Süden des Libanon. Doch auch in anderen Landesteilen nehmen die Luftangriffe zu. Die israelische Armee attackierte heute nach eigenen Angaben auch ein Ziel in der Hauptstadt Beirut.
Hunderte Luftschläge auf zahlreiche Gebiete im Libanon, Rauchwolken über fast allen Landesteilen. Israel fliegt die heftigsten Angriffe seit dem Aufflammen der Auseinandersetzung mit der libanesischen Hisbollah vor rund einem Jahr. Wir haben versprochen, das Sicherheitsgleichgewicht, die Machtbalance im Norden zu verändern. Genau das tun wir. Mehr als 100.000 Libanesen waren bereits geflohen aus dem Grenzgebiet zu Israel. Nun machen sich noch mehr auf aus dem Süden des Libanon Richtung Hauptstadt Beirut. Niemand bleibt noch zurück, alle fliehen. Wir haben unsere Sachen geschnappt und sind abgehauen. Die Regierung lässt Schulen und Universitäten in Beirut schließen. Einwohner erhalten Textnachrichten, mutmaßlich aus Israel, bestimmte Viertel schnell zu räumen. Die libanesische Regierung wirft Israel psychologische Kriegsführung vor. Statt nach New York zur UN-Vollversammlung zu reisen, bleibt Regierungschef Mikati in Beirut, Krisensitzung seines Kabinetts. Die israelische Aggression gegen den Libanon ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Vernichtungskrieg und ein zerstörerischer Plan, der darauf abzielt, die libanesischen Dörfer und Städte zu vernichten. Die militante Hisbollah verliert zurzeit jeden Tag zahlreiche Kämpfer und Kommandeure. Dennoch zeigt sich die Gruppierung weiter angriffsbereit. Auch sie feuert am Nachmittag Richtung Israel. Es ist der tödlichste Kriegstag im Libanon seit vielen Jahren. Unter den Hunderten Getöteten durch die israelischen Luftangriffe sind viele Hisbollah-Kämpfer, aber auch viele Zivilisten. Beide Kriegsparteien sprechen von einer neuen Phase des Konflikts.
Bundeswirtschaftsminister Habeck hat der kriselnden deutschen Autoindustrie Unterstützung in Aussicht gestellt. Dabei dürfe es allerdings keine Schnellschüsse geben, betonte der Grünen-Politiker nach einem virtuellen Gipfel mit Vertretern der Autobranche. Habeck kündigte an, innerhalb der Ampelkoalition über neue Fördermöglichkeiten für E-Autos zu beraten. Konkrete Maßnahmen nannte er nicht. Hintergrund des Treffens: Die deutschen Hersteller verkaufen immer weniger Autos. In der Branche wird deshalb über Werksschließungen und Stellenabbau diskutiert.
Der Automobilzulieferer ZF im fränkischen Schweinfurt stellt er E-Motoren her. Doch die Nachfrage für elektrisch betriebene Autos in Deutschland schwächelt. 14.000 Stellen stehen bei ZF auf dem Spiel. Über die Situation der Branche tauschte sich heute das Wirtschaftsministerium mit Vertretern der Industrie aus. Im Kern geht es auch um die Frage, wie der Absatz von E-Autos angekurbelt werden kann. Nach dem Treffen spricht sich Wirtschaftsminister Habeck gegen kurzfristige Subventionen aus.
Die wirklich übereinstimmende Botschaft der Wirtschaft war, wir brauchen vor allem klare, verlässliche Signale für den Markt. Und das heißt, also die Übersetzung ist über Jahre sozusagen eine Förderfähigkeit. Was wir nicht brauchen, sind Kurzschlüsse und Schnell- und Strohfeuer.
Konkrete Maßnahmen nennt er nicht, anders als der Verband der Automobilindustrie, ebenfalls Teilnehmer des Austauschs. Er sagt, es müsse sich lohnen, ein E-Auto zu fahren, etwa durch günstigeren Strom an öffentlichen Ladesäulen.
Den Energiepreis kann die Politik direkt beeinflussen durch das Senken von Steuern und Abgaben. Das ist das, was wir fordern.
Die SPD schlägt eine Abwrackprämie zum Umstieg auf E-Autos vor. Die Autoindustrie ist dagegen. Ebenso FDP-Chef Lindner. Er warnt vor einem Verbrenner aus.
Wir brauchen dringend auf der europäischen Ebene eine andere Politik. Denn das, was in Brüssel gegenwärtig besprochen wird, ist eine massive Schädigung der Interessen des Standorts Deutschland und einer europäischen Schlüsselindustrie.
Konkrete Beschlüsse gab es heute nicht. Das war auch nicht erwartet worden. Habeck verspricht der Autoindustrie jedoch Unterstützung. Darüber, wie die aussehen kann, streitet jetzt die Ampelregierung.
Das Deutschlandticket wird teurer. Vom kommenden Jahr an soll es 58 statt 49 Euro kosten. Das haben die Verkehrsminister der Länder auf einer Sonderkonferenz beschlossen. Das Ticket war im vergangenen Jahr eingeführt worden. Damit können bundesweit Busse und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs genutzt werden. Derzeit haben das Ticket rund 13 Millionen Menschen.
Das Warten hat ein Ende, zumindest beim Preis. Nach Monaten ist nun klar, aus dem 49-Euro-Ticket wird das 58-Euro-Ticket. Rund um den Kölner Bahnhof kommt die Erhöhung heute Mittag nicht gut an.
Die Erhöhung finde ich schon ganz schön happig.
Ich fahre dann trotzdem so 6 bis 8 Mal im Monat vielleicht mit dem Bus und dann ist es günstiger, Einzeltickets zu kaufen, weil ich dann doch die Auto als Alternative nutze.
Es ist ein bisschen teuer, aber ich habe vorher für das normale Ticket auch 64 bezahlt. Also ist für mich immer noch billiger.
Dass es teurer wird, war absehbar. Denn Verkehrsverbände bemängeln schon lange. Das Personal, die Energiepreise, die Kosten steigen überall. Einige Verbände sprechen von großen Finanzierungslücken. Doch klar war auch, die Länder sagen, sie könnten nicht mehr Geld investieren. Als das 49-Euro-Ticket am Anfang noch ein 9-Euro-Ticket war, nutzten es gut 17 Millionen Menschen pro Monat. In diesem Jahr sind es 13 Millionen Abonnenten. Ein geringer Anteil davon sind Neukunden und auch Studierende mit Semesterticket werden dazugerechnet. Die Verkehrsminister hoffen, dass das Deutschland-Ticket auch mit dem neuen Preis ein Erfolg bleibt.
Wir halten das für einen Preis, der nach wie vor hochattraktiv ist und der nach Auffassung aller Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister nicht dazu führen wird, dass es viele Menschen geben wird, die das Abo verlassen werden.
Kritik gibt es von Verbraucherschutzverbänden. Vor allem für Menschen mit wenig Geld, die häufig auf den Nahverkehr angewiesen sind, sei die Erhöhung eine Herausforderung.
Zum Sport und einem wahren Pechvogel. Fußball-Nationaltorhüter Marc-André Ter Stegen hat sich gestern Abend schwer am Knie verletzt. Beim Spiel seines Vereins FC Barcelona gegen den FC Villarreal riss er sich die Patellasehne. Jahrelang musste Ter Stegen auf den Platz im deutschen Tor warten. Nun wird die neue Nummer 1 der Nationalmannschaft mehrere Monate verletzt fehlen. Und Trainer Nagelsmann muss sich entscheiden, wer ihn ersetzen soll. Die US-Astronautin Dyson und ihre beiden russischen Kollegen Kononenko und Schub sind von der internationalen Raumstation auf die Erde zurückgekehrt. Am Nachmittag landeten sie in der kasachischen Steppe. Kononenko und Schub hatten am Freitag einen ISS-Rekord gebrochen. Mit mehr als 370 Tagen am Stück haben sie so lange auf der Raumstation verbracht wie kein Mensch zuvor. Trotz aller Spannungen arbeiten Russland und die USA auf der ISS weiter zusammen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 24. September.
Ein Tiefausläufer bringt teilweise kräftige Regenfälle. Dahinter geht es wechselhaft weiter. Heute Nacht regnet es vom Süden bis in die östliche Mitte gebietsweise kräftig. Örtlich sind auch Gewitter dabei. Morgen verlagert sich der Regen über den Osten und Nordosten Richtung Ostsee. Sonst gibt es neben dichten Wolken und gelegentlichen Schauern auch Sonnenschein. Am Nachmittag im Westen häufiger Regen. Heute Nacht Abkühlung auf 15 bis 9 Grad. Morgen in der Eifel nur 13, sonst meist knapp unter 20, ganz im Nordosten 22 Grad. Am Mittwoch vor allem in der Nordwesthälfte viele Wolken und Schauer, vereinzelt Gewitter, im Südosten auch mal sonnig. Am Donnerstag oft stark bewölkt und zum Teil kräftige Regenfälle. Freitag wechselhaft und sehr windig bis stürmisch.
In den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr fragt Julia Nihari Kazen, ob die Zeit der Ampelkoalition schon bald auslaufen könnte. Und wir sind dabei beim NATO-Manöver in der Ostsee, wo auch deutsche Schiffe für den Ernstfall etwa eines russischen Angriffs üben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.